Und ich habe heute Abend das Vorrecht und das Privileg, Gottes Wort zu teilen. Und ich weiß nicht, wie ihr den Gottesdienst am Sonntag fandet und wie ihr die Predigt fandet. Aber mich persönlich hat diese Predigt sehr tief berührt. Mich persönlich hat diese Predigt von Neuem ermutigt. Wisst ihr, so oft sind wir in unserem Leben beschäftigt mit Dingen. So oft sind wir beschäftigt in unserem Leben mit Sachen. Und es ist ja auch gut, dass wir uns weiterbilden. Es ist ja auch gut, dass wir einen guten Job haben, dass wir eine gute Wohnung haben. Und es ist auch alles gut. Aber so oft fokussieren wir uns auf diese Dinge und wir verlieren unsere Mitmenschen, wir verlieren unsere Nächsten aus den Augen. Und mich persönlich hat die Predigt am Sonntag wirklich wieder daran erinnert, auf was es ankommt im christlichen Leben, auf was es zählt im christlichen Leben. Wisst ihr, so oft sind wir mit unnötigen Sachen abgelenkt, so oft sind wir mit so unnötigen Sachen beschäftigt und wir vergessen unsere Mitmenschen. Wir verlieren die Menschen aus unseren Augen. Und wir lassen die Menschen in die Verdammnis gehen. Wir lassen die Menschen auf dem Weg in die Verdammnis einfach weiterlaufen. Mir ist neu bewusst geworden, wisst ihr, wir müssen verstehen, dass wir nur für eine gewisse Zeit hier auf der Erde sind. Wir sind nur für eine begrenzte Zeit auf der Erde. Wir sind nicht hier, um in eine Ewigkeit hier zu verbringen. Wir sind für eine begrenzte Zeit. Mag es 70 Jahre sein, mag es bei manchen vielleicht 80 Jahre sein, mag es bei manchen 60 Jahren sein. Wir sind aber nur für eine begrenzte Zeit hier auf der Erde. Wir müssen verstehen, dass diese Erde, dass diese Welt, das ist nur eine Durchreise für uns. Wir müssen verstehen, dass diese Welt nicht unsere ewige Heimat ist, sondern dass wir nur eine kurze Zeit auf dieser Erde leben. Und dass wir diese kurze Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, dass wir die für Jesus und für unsere Mitmenschen leben sollten. Wisst ihr, jeder Einzelne von uns hat eine Berufung auf seinem Leben. Ich glaube das von ganzem Herzen, dass Gott für jeden etwas vorbereitet hat. Für den einen hat er ein Talent, für den anderen hat er zwei Talente, für den anderen hat er fünf Talente. Aber jeder hat etwas von Gott bekommen. Jeder hat eine Aufgabe, jeder hat Gaben und hat eine Berufung von Gott bekommen. Aber sind wir bereit, ihm auch zu gehorchen? Sind wir bereit, auch in dieser Berufung zu leben? Sind wir bereit, auch diese Gaben einzusetzen, wenn uns das etwas kostet? Sind wir wirklich bereit, gehorsam zu sein? Sind wir bereit, die Sachen aufzugeben? Die Predigt hat mir wirklich wieder neu die Augen geöffnet, dass wir die Zeit hier auf der Erde nutzen müssen, um für Gott und für die Menschen zu leben. Wisst ihr, das ist die Tatsache, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie verloren gehen. Es ist die Tatsache, die wir uns eigentlich täglich vor Augen halten müssten, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie in die Hölle gehen. Diese Tatsache müsste vor unseren Augen sein, dass die Menschen, denen wir vielleicht in der Arbeitsstelle begegnen, in der Schule begegnen, beim Studium begegnen, mit denen wir lachen, mit denen wir Spaß haben, mit denen wir ja Witze machen können, dass die ohne Jesus in die Hölle gehen. Diese Tatsache muss uns vor Augen sein. Und der Titel meiner Predigt lautet: Ein Leben für deine Nächsten. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns als Gemeinde, ich glaube wirklich, dass Gott uns auch als Jugend wirklich neu daran erinnern möchte und uns auch in diese Richtung führen möchte, wie wichtig es ist, dass wir Gott und unsere Nächsten lieben. Dass wir in diese Richtung kommen und wir verstehen, wie wichtig es ist, für unsere Mitmenschen zu leben. Tim hat am Mittwoch auch schon darüber gepredigt, was es bedeutet, den Mitmenschen zu lieben. Und ich habe die Woche eine Geschichte gelesen und ich habe die Woche dann auf YouTube so durchgescrollt und ich habe ein Zitat gelesen von jemandem. Und dieses Zitat hat mich so berührt. Es stammt von einem, den ich nicht kenne. J.C. Ryle heißt er. Und er sagt, die höchste Form der Selbstsucht des Menschen ist die, dass er sich damit zufrieden gibt, allein in den Himmel zu gehen. Ich möchte es mal wiederholen. Die höchste Form der Selbstsucht des Menschen ist die, dass er sich damit zufrieden gibt, allein in den Himmel zu gehen. Und als ich diese Worte gelesen habe, dann hat es mich wirklich getroffen. Das hat mich wirklich getroffen. Weil wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wenn wir ehrlich sind zu uns heute Abend, uns die Frage stellen, wann das letzte Mal war, dass es uns so getroffen hat, dass unsere Mitmenschen verloren gehen. Wann war das letzte Mal, dass wir für unsere Mitmenschen oder Familienangehörigen auf die Knie gegangen sind und geweint haben? Wann war das letzte Mal, dass wir für die verlorenen Menschen gefastet haben? Wann war uns das letzte Mal bewusst, dass den Menschen, denen wir täglich begegnen, dass sie ohne Jesus verloren sind? Wisst ihr, wir müssen wirklich zurückkommen zu dem Ort, wo wir Gott und unsere Mitmenschen lieben. Wisst ihr, so oft sind wir in unseren Kreisen und wir fühlen uns gut und wir haben coole Aktivitäten, wir haben Spaß, wir erleben Gott und es ist alles schön und gut und das wünsche ich ja auch Gott. Aber wir müssen unseren Horizont wieder erweitern. Wir müssen auch schauen, dass es Menschen gibt, die verloren sind. Dass es Menschen gibt, die täglich in Sünde, in Depressionen, in Abhängigkeiten leben. Und ich glaube, dass Gott uns wieder daran erinnern möchte, auf was es wirklich ankommt. Wir kennen diese bekannten Verse in Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Da steht Folgendes. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm die Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot, und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und wir alle kennen diese Verse, die Jesus hier spricht. Wir alle kennen diese Verse auswendig. Aber wir müssen auch nach diesen Worten, wir müssen auch nach diesen Versen leben. Es bringt uns nichts, dass wir diese Worte nur auswendig kennen, aber wenn wir nicht danach leben. Und wir möchten uns heute eine Person anschauen aus der Bibel, welche Gott und seine Nächsten liebte. Und es ist eine sehr bekannte Geschichte, doch ich musste diese Woche neu an diese Geschichte denken und sie lesen. Und es handelt sich hierbei um die Geschichte von Nehemia. Und wir möchten uns die Geschichte heute anschauen und lernen, davon lernen, wie ein Leben für seine Nächsten aussieht, wie ein Leben, das für seine Nächsten ist, aussieht. Und als kleiner Hintergrund, die Geschichte von Nehemia, wir wissen es, dass es in einer schlimmen Zeit für das Volk Israel spielte. Die Geschichte von Nehemia spielte sich ab, nachdem viele Babylonier Jerusalem und den Tempel zerstörten und viele Israeliten ins Exil mitgenommen haben. Und die Babylonier zerstörten Jerusalems Tempel, sie zerstörten die Stadtmauern und die Stadt glich einem Staubhaufen. Und man kann grob sagen, dass dieses Buch ungefähr 50 Jahre nach der Zerstörung des Tempels geschrieben wurde, als einige Israeliten aus diesem Exil zurückkehrten nach Jerusalem. Und zu dieser Zeit lebte auch Nehemia am Hof des persischen Königs. Und er war dort als Mundschenk eingestellt, er war dort als Vorkoster am Hof des Königs eingestellt. Und Nehemia hörte, hörte von der Zerstörung, hörte davon, wie schlecht es der Stadt ging, wie schlecht es Jerusalem ging, wie schlecht es seinem Volk ging. Und er machte sich es zur Aufgabe, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Und den ersten Punkt, den wir uns aus seinem Leben anschauen möchten, ist, dass Nehemia für die Menschen im Gebet eingetreten ist. Nehemia 1, die Verse 2 bis 7. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem, und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels. Deine Knechte, mit denen ich die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir in dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Nehemia befand sich am Hof des Königs. Nehemia befand sich in dieser Position als Mundschenk. Und als er von dieser Nachricht hörte, dass die Stadtmauern Jerusalems komplett niedergerissen sind und dass die Tore mit Feuer verbrannt wurden, lesen wir, dass diese Botschaft Nehemia getroffen hat. Wir lesen, dass diese Botschaft Nehemia so sehr getroffen hat, dass er etliche Tage, es steht keine Dauer, es steht etliche Tage im Gebet und im Fasten verbrachte, um für sein Volk und für seine Nation im Gebet vor Gott einzutreten. Obwohl Nehemia eine gute Position am Hof des Königs hatte als Mundschenk, war ihm die Situation seines Volkes nicht egal. Wisst ihr, Nehemia könnte auch einfach sagen: Es interessiert mich nicht, was mit meinem Volk passiert. Es interessiert mich nicht, was mit der Stadt Jerusalem passiert. Ich bin hier am Hof des Königs. Ich lebe in Reichtum. Mir geht es gut. Mir mangelt es an nichts. Nehemia könnte diese Worte sagen. Doch Nehemia hatte ein Herz für seine Nächsten. Nehemia hatte ein Herz für sein Volk, für seine Mitmenschen. Wir können in Vers 4 lesen, dass Nehemia ein großes Leid trug und etliche Tage für sein Volk im Gebet und Fasten verbrachte. Nehemia verspürte ein tiefes Leid, einen tiefen Leid für sein Volk und weinte, betete und fastete. Und wir können an dieser Stelle wirklich erkennen, das Herz, das Nehemia hatte, das Herz, das Gott gefallen hat an Nehemia. Es war ihm nicht egal, wie es seinem Volk ging, sondern er fühlte diesen Schmerz, er fühlte diesen Leid in seinem Herzen. Und wisst ihr, was ich bemerkenswert finde? Wenn wir uns das Gebet von Nehemia genauer anschauen, dann betet er um Vergebung. Nicht nur, dass seine Sünden vergeben werden, sondern er betet im Namen des ganzen Volkes. Er betet nicht nur: Gott, vergib mir und meinem Vater. Er betet: Vergib uns, vergib dem Volk. Vergib uns allen, dass wir deine Rechtsbestimmungen, dass wir deine Gebote vernachlässigt haben. In Vers 7 beginnt er den Satz damit, dass wir haben sehr verwerflich gehandelt. Er sagt nicht nur: Ja, diesen Exil miterlebt haben, sondern er sagt: Wir alle, mich einbezogen, wir haben verwerflich gehandelt. Nehemia hat sich selbst mit eingeschlossen. Er hat sich nicht ausgeschlossen, sondern er hat sich mit eingeschlossen und hat um Buße gebeten. Und mich berührt es immer wieder aufs Neue, wenn ich die Geschichte von Nehemia lese, was er für ein Herz hatte, was er für ein Herz für sein Volk hatte, was er für ein Herz für seine Mitmenschen hatte. Er betete, er weinte, er fastete. Und dies hat er sogar Tag und Nacht gemacht. In Vers 6 steht es, dass er Tag und Nacht diese Bitte vor Gott gebracht hat. Er konnte nicht anders. Er konnte nicht anders, als für sein Volk einzustehen. Er konnte nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre, weil er wusste, wie es den Mitmenschen geht, weil er wusste, wie es seinem Volk geht. Nehemia war das Wohl der Menschen so wichtig, dass er nicht anders konnte. Und als ich die Geschichte wieder neu gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, mir persönlich: Wann war das letzte Mal, dass ich wirklich tagelang für meine Stadt gefastet habe? Wann war es das letzte Mal, dass ich tagelang für meine Mitmenschen, für meine Kollegen gefastet habe? Wann war das letzte Mal, dass ich nicht schlafen konnte, weil Menschen in meinem Umfeld verloren gehen? Obwohl Nehemia dieses schöne Leben hatte, trat er im Gebet ein. Und auch da können wir lernen von Nehemia, wie wichtig es ist, ernsthafte Fürbitte und ernsthaftes Eintreten im Gebet für unsere Mitmenschen zu leisten. Und natürlich beten wir für unsere Mitmenschen, natürlich beten wir für unsere Stadt. Doch ich möchte uns heute Abend fragen, mit welcher Herzenshaltung machen wir das? Mit welcher Herzenshaltung beten wir für unsere Mitmenschen? Beten wir nur einfach, dass unser Gewissen beruhigt ist? Beten wir nur einfach, dass wir es abhaken können und sagen, ja, jetzt haben wir wieder für unsere Stadt gebetet und jetzt haben wir wirklich wieder für Menschen gebetet und jetzt fühle ich mich gut und alles ist super? Oder beten wir aus diesem tiefen Schmerz heraus? Beten wir aus dieser tiefen Liebe heraus? Wir müssen uns diese Frage stellen. Ich muss mir diese Frage genauso stellen. Aus welcher Motivation beten wir für unsere Mitmenschen? Aus welcher Motivation beten wir für unsere Nächsten? Wisst ihr, wir müssen verstehen, dass wir sind gerettet. Wir sind gerettet, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir umgekehrt sind von unserem alten Weg, dann müssen wir verstehen, dass wir gerettet sind. Dass wir das ewige Leben haben und dass unser Name im Buch des Lebens steht. Aber es gibt so, so viele Menschen, deren Namen stehen nicht im Buch des Lebens. Deren Namen stehen nicht in diesem Buch des Lebens. Die gehen in die Hölle. Wir können wirklich von Nehemia lernen, wie wichtig es ist, im Gebet einzutreten. Er verspürte so eine tiefe Liebe in seinem Herzen. Und im Neuen Testament gibt es bemerkenswerte Worte von Paulus, die diese ähnliche Herzenshaltung beschreiben. Wir finden sie in Römer 9, die Verse 1 bis 4. Und da steht: Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Und jetzt: Ich wünsche nämlich, selber von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bedürfnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Sind es nicht gewaltige Worte, die Paulus da schreibt an die Römer? Ich wünschte nämlich, dass ich selbst von Christus verbannt werde. Ich wünschte mir selbst, dass mein Name, dass ich verbannt werden würde, aber dass das Volk Israel zur Erkenntnis kommt. Paulus war genauso bereit. Er hat gesagt: Ich wünschte, dass ich nicht diese Ewigkeit habe, dass ich nicht diese Erkenntnis habe von Jesus Christus, aber dass die Israeliten, mein Volk, meine Verwandten, dass sie dafür gerettet werden, dass sie dafür diese Erkenntnis haben. Und ist es nicht eine krasse und eine gewaltige Herzenshaltung von Paulus? Er sagt, diese Worte müssen wir uns vor Augen halten. Ich wünschte mir, dass ich von Christus verbannt werde. Wisst ihr, was das bedeutet, verbannt zu werden? Wir haben das heutzutage nicht mehr, aber damals, wenn du vom Hof des Königs oder so verbannt wurdest, du durftest nie wieder zurückkommen. Du hattest kein Anrecht mehr auf nichts. Und wenn du zurückgekommen bist, dann musstest du meistens mit deinem Leben bezahlen. Und Paulus sagt diesen Vergleich, er sagt, ich wünsche mir, dass ich von Christus verbannt werden würde. Wir kennen diese Herzenshaltung, die Paulus hatte, die Nehemia hatte. Und sie beide, sie traten wirklich für die Mitmenschen ein. Und den zweiten Punkt, den wir von Nehemia lernen können, ist, dass er Schritte und Werke im Glauben tat. Wisst ihr, Nehemia trat nicht nur voller Leid und voller Schmerz für sein Volk im Gebet ein, sondern er war bereit, auch Taten zu machen. Er war bereit, auch Taten zu vollbringen für sein Volk. In Nehemia 2, die Verse 1 bis 5 lesen wir Folgendes. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank, es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Als der König Nehemias Trauer sah, da fragte er ihn, was mit Nehemia ist, was mit ihm los ist. Und zur damaligen Zeit war es wichtig oder war es eigentlich Pflicht, dass man in der Gegenwart des Königs nicht schlechte Laune hatte. Man musste immer voller Freude sein. Man durfte nicht ein betrübtes Herz haben. Man durfte nicht irgendwie so eine schlechte Miene ziehen, sondern man musste diese Freude ausstrahlen vor dem König. Und Nehemia hatte Mut, weil der König fragt ihn, hey, was ist los? Ich sehe, dass du betrübt bist. Und er sagt, ich war noch nie betrübt, aber heute bin ich es. Und Nehemia erzählt dem König, dass er davon gehört hat, wie seine Stadt in Schutt und Asche liegt und dass er dorthin gehen möchte, um die Stadtmauern aufzubauen. Auch hier sehen wir, was für ein Herz Nehemia hatte, für sein Volk und für seine Mitmenschen. Er war bereit, sein Leben in Sicherheit, er war bereit, sein Leben in Reichtum aufzugeben, um die Stadtmauern aufzubauen. Er war bereit, auf der einen Seite geistlich im Gebet einzutreten, aber auch für die Menschen körperlich und physisch da zu sein, um die Stadtmauern aufzubauen. Er war bereit, er ist gegangen nach Jerusalem. Er hat ein Sendschreiben vom König bekommen, dass er passieren darf. Und in Kapitel 3 lesen wir davon, wie die Stadtmauern wieder aufgebaut wurden, wie unterschiedlichste Menschen geholfen haben. Ob es Priester waren, ob es Leviten waren. Wir lesen, dass diese Stadtmauern wieder aufgebaut wurden, dass das Werk begann und Nehemia war dieser Leiter, derjenige, der die Menschen dazu ermutigt hat, derjenige, der die Menschen daran erinnert hat, an den Bund Gottes zu denken. Und Nehemia war bereit, seine Liebe auch in die Tat umzusetzen. Und das können wir wirklich lernen von Nehemia, dass wir auf der einen Seite im Gebet für unsere Menschen einstehen, dass wir auf der einen Seite im Gebet einstehen, aber dass wir auf der anderen Seite auch in Taten dienen. Wisst ihr, in 1. Johannes 3, Vers 18 schreibt Johannes Folgendes. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Er schreibt, lasst uns nicht nur in Worten lieben, weil in Worten lieben ist es einfach. Wir können alle sagen, wir lieben unsere Mitmenschen. Wir können alle sagen, dass wir bereit wären, unser Leben zu geben. Wir können es alle sagen. Aber es ist ein Unterschied, wenn wir das in die Tat umsetzen. Es ist ein Unterschied, wenn wir wirklich diese Tat haben, diese Tat zeigen und Menschen dienen. Menschen, die vielleicht am Boden sind, die verloren sind und wir ihnen sagen, ja, wir lieben dich und du bist kostbar und wir lieben dich und wir sind bereit, für dich alles zu geben, aber wir dir nicht dienen, wir dir nicht helfen. Die denken sich, dass wir nur leeres Geschwätz reden, dass wir nur leere Worte reden. Wisst ihr, Matthäus 5, die Verse 40 bis 42 in der Bergpredigt, sagt Jesus Folgendes: Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und hier sehen wir dieses Prinzip, dass Jesus uns sagt, wenn dich jemand um dein Hemd bittet, dann gib ihm sogar deinen Mantel. Wenn dich jemand bittet, eine extra Meile zu gehen, dann geh eine weitere Meile mit ihm. Wenn dich jemand etwas fragt, dann wende dich nicht ab davon und leih ihm etwas. Und das ist diese Herzenshaltung, die Jesus sich für seine Nachfolger wünscht. Das ist diese Herzenshaltung, die Jesus selbst gelebt hatte. Jesus ist gekommen und er hat nicht nur einen Mantel für uns gegeben, er hat nicht nur die Extrameile für uns gegeben, er hat sein ganzes Leben für uns gegeben. Sein ganzes Leben hat er für uns gegeben, damit wir leben können. Er war das größte Vorbild in dieser Tatsache, er war das größte Vorbild in dieser Richtung, weil er bereit war, alles für uns zu geben. Deshalb lasst uns von Nehemia lernen, dass wir nicht nur in Worten lieben, sondern dass wir auch in Taten lieben. Und das Dritte, was wir von Nehemia lernen können, ist, dass er trotz Widerstand standhaft und treu geblieben ist. Wisst ihr, auf der einen Seite gab es in Jerusalem Menschen, die ihm geholfen haben. Es gab eine große Anzahl, die ihm geholfen haben, die ihm beigestanden sind, die bei dem Aufbau der Stadtmauern geholfen haben. Doch auf der anderen Seite gibt es auch einen Widerstand. Gibt es auch Feinde, die dieses Werk stoppen möchten. Wir lesen von zwei Personen, von Tobias, von Sanballat und den Arabern, dass sie dieses Werk, was Nehemia angefangen hat, dass sie dagegen angehen wollten. Und wir lesen Nehemia 4, die Verse 1 bis 6. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Asdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt, es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Stellt euch vor, ihr seid in Nehemias Lage, ihr seid in Nehemias Position. Ihr verlässt den Hof des Königs, ihr verlässt diese gute Position, ihr geht, baut die Stadtmauern auf, ihr verrichtet ein großes Werk und es schreitet voran. Und es kommen auf der einen Seite Menschen, die dagegen angehen, die sich zusammen verschwören und die gegen dieses Werk vorangehen wollen. Und eins kann ich mit Sicherheit sagen, eins kann ich mit vollster Sicherheit sagen, dass wenn wir für Gott einen Dienst machen, wenn wir für Gott, wenn wir für die Menschen in den Riss treten und zu Gott beten, dann wird der Feind uns angreifen. Dann wird der Feind alles daran tun, das Werk kaputt zu machen. Ob es durch Menschen ist, ob es durch Situationen sind, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, dass wenn wir aufrichtig eine Entscheidung treffen, wenn wir aufrichtig dieses Leben leben wollen, dann wird der Feind alles daran tun, dass er dieses Werk zu stoppen beginnt. Wisst ihr, der Feind kommt meistens mit Verwirrung, der Feind kommt meistens mit Uneinheit. Auch in diesem Fall lesen wir, dass die Feinde Verwirrung schaffen wollten. Die Feinde wollten Verwirrung schaffen unter dem Volk. Und diese Verwirrung ist nicht von Gott, diese Verwirrung ist vom Feind. Weil Gott ist nicht ein Gott der Verwirrung, sondern Gott ist ein Gott der Klarheit. Und der Feind versucht, wenn wir einen Dienst für Gott tun, uns wirklich zu verwirren, uns wirklich in falsche Richtungen zu lenken. Und deshalb müssen wir aufpassen. Nehemia, als er diese Nachricht hörte, dann rief er die Menschen zusammen und er setzte überall Wachen ein. An jedem Posten, an jedem Tor setzte er Wachen ein. Sie beteten, dass Gott sie bewahrt, dass Gott sie behütet. Und der Feind konnte nichts anrichten. Auf der anderen Seite lesen wir in Nehemia 4, Vers 9: Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Als die Feinde davon hörten, dass die Menschen sich zusammengeschlossen haben, dass die Menschen eins wurden, bekamen sie Angst. Und sie wussten, dass sie nicht angreifen können. Sie wussten, dass sie nicht Verwirrung sehen können. Wisst ihr, wir müssen verstehen, dass im Gebet, dass in der Einheit so eine Kraft liegt. Wir müssen verstehen, dass in wirklich göttlicher Einheit so eine gewaltige Kraft Gottes liegt. Wenn wir die Mauern, wenn wir die Lücken schließen und wir eine Einheit werden, dann ist es so schwierig, dass der Feind etwas anrichten kann gegen uns. Wenn wir wirklich eine Einheit sind. Und weiter lesen wir, dass Nehemia weiter Widerstand erlebte. In Kapitel 6, da wollten sie Nehemia einladen, in eine Stadt zu kommen und sich zu treffen. Aber Nehemia wusste, dass es ein Hinterhalt war. Nehemia wusste, dass es nur eine Lüge ist, dass es nur eine falsche Einladung ist, um ihn kaputt zu machen. Nehemia wusste das und er ging da nicht hin. Aber durch das ganze Werk von Nehemia können wir sehen, dass das Widerstand da war, aber dass er standhaft blieb in diesem Widerstand, dass er treu blieb in diesem Widerstand. Und ich musste an die Worte Jesu denken aus Johannes 15, die Verse 18 bis 20, wo er sagt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure Acht haben. Jesus sagt, wenn die Welt mich gehasst hat, wenn die Welt mich verfolgt hat, wenn die Welt Widerstand hatte gegen mich, dann wird sie auch Widerstand gegen euch haben, dann wird auch euch die Welt hassen, dann wird euch auch die Welt verfolgen. Wie ich anfangs gesagt habe, wir sind nicht auf Ewigkeit hier. Wir sind nicht unsere Ewigkeit auf dieser Erde. Wir sind für eine gewisse Zeit hier auf der Erde, ja. Und vielleicht müssen wir in dieser gewissen Zeit auf der Erde Verfolgung erleben. Vielleicht müssen wir in dieser Zeit auf Erden Widerstand erleben, Kämpfe erleben und alles. Aber es ist nicht unsere Ewigkeit. Es wird einmal einen Ort geben, wo wir in Ewigkeit bei Jesus sein werden, wo es keine Kämpfe mehr geben wird, wo es keinen Hass mehr geben wird, wo es keine Verfolgung mehr geben wird. Aber solange wir hier auf der Erde sind und wir wirklich für das Werk Gottes einstellen, wird der Feind uns angreifen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Aber ich merke, dass Gott uns wirklich in diese Richtung führen möchte. Ich merke, dass Gott es die letzten Wochen auch in diese Richtung geführt hat. Hey, es ist so wichtig, dass wir wieder unseren Horizont erweitern, dass wir unsere Augen wieder öffnen für unsere Mitmenschen.